Wir sind immer noch in der Causa Spiess-Häcklin. Morgen, Gregi.
Guten Morgen, Duri Bonin.
Heute haben wir gedacht, wir schauen mal die Analyse und Gutachten an.
Also hast du gedacht, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiss nicht so viel darüber. Also nicht sehr seriös, meine Vorbereitung.
Zum einen hat man Blut und Urin abgenommen. Und dann hat man die Jolanda Spiess-Häcklin im Spital gefragt, ob man es auswerten soll. Das kostet aber 300 Franken extra, glaube ich. Und dann hat sie gesagt, nein, wir sollen mal damit warten.
Das hat man wann abgenommen?
Das ist eben dann das Problem, dass man das relativ spät abgenommen hat.
Aber noch am Sonntag?
Da habe ich es. Das hat man um 10 vor 7 abgenommen, am 21.12.
10 vor 7 am Abend?
Ja.
Sieht man auf den Unterlagen, wem Frau Spiess-Häcklin ins Spital gegangen ist?
Eben, das ist nicht so sauber beleidigt. Aber nach ihrer Aussage bei mir im Podcast, also nach ihren Äußerungen.
Aussagen im
Podcast? Ist sie relativ früh, ich glaube um 10 Uhr morgens ins Spital, dann ist sie lang gegangen, bis man sie untersucht hat, dann ist sie nochmal heim, hat selber Urin genommen, dann hat man den weggeleert. Und dann hat sie dann endlich am Abend hat mir den Urin und Blut abgenommen.
Am 10 Uhr morgens ins Spital.
Und wenn man dann das, die entsprechende Auswertung anschaut, dann sieht man, dass 19 Stunden, ca. 19 Stunden zwischen allem fälligem Ereigniszeitraum und der Urinasservierung der Gap besteht. Und dann ist irgendwie klar, dass das zu lang vorbei ist, dass man das nicht... Also den Vorbehalt muss man einfach machen bei der Würdigung von dem Ergebnis.
Ja.
Das, ja.
Also gemäss einem Bericht vom Kantonsspital hätte sich der Spiess-Häcklin etwa um 2 allein im gynäkologischen Ambulatorium eingefunden.
Ja, aber eben Urin und Blut wird um 10 vor 7 genommen.
Gut, ich komme jetzt noch. Ist das wirklich, sind das die entscheidenden 5 Stunden? Hätte man am 2 noch nachweisen können, GHB, und am 7 nicht mehr? Wissen wir das? Also gemäss Google, und du weißt, das Internet lügt nie. Das erste Ergebnis, also immer noch mit Vorsicht geniessen, aber das erste Ergebnis ist, dass GHB im Blut etwa 6 Stunden, im Urin etwa 8 bis 12 Stunden nachweisbar ist.
Mhm.
Jetzt weiss nicht genau, wie lange es wirkt, wie lange es. Ab wenn der Startpunkt ist, ab Einnahme oder ab wenn es ausfährt.
Das hängt natürlich auch von der Menge ab.
Möglicherweise, genau. Also es ist sehr ungenau, was man da sagt, aber möglicherweise ist es tatsächlich entscheidend, ob man am 2 oder am 7 am Abend Blut und Urin abgenommen hat.
Ja.
Das ist eine zulässige Aussage.
Ja, sicher.
Aber muss nicht sein. Es könnte auch sein, dass es auch schon am 2. spät war. Sagen wir
so. Wahrscheinlich ist es am 2. spät.
Genau, ja. Aber sicher nicht ideal, dass man es erst mal 7 abgenommen hat. Aber gell, ich weiss es ja nicht, wie das in einem Spital so ist. Aber ich meine, man ist nicht dort wie vom Notfall und sofort geht das ganze Dispositiv los, außer es ist ein völlig klarer Fall. Da kommt möglicherweise eine verunsicherte junge Frau dorthin. Es gibt zuerst Anamnese, vielleicht muss man zuerst noch warten, ganze Anmeldeformalitäten. Und möglicherweise stellt sich halt erst im Verlauf von so einem Untersuch Brisanz raus und man kommt dann durch gewisse Sachen einleiten, eben ein Blut- und Urinprofil.
Ja, ich kann da eigentlich nur auf den Podcast von der Jolanda Spiess-Häcklin bei mir verweisen. Sie schildert das ganze Dispositiv im Spital als sehr unvorbereitet. Aber wie es wirklich war, wissen wir schlicht und einfach nicht. Also wir sind ja nicht dabei gewesen.
Ja.
Und ist natürlich auch irgendwie das Spital vielleicht eben, also Jolanda Spiess-Häcklin sagt ja, sie sei ins Spital, weil sie nicht gewusst hat, wie mit der Situation umgehen und weil sie nicht recht gewusst hat, was passiert sei, sei jetzt die Polizei nicht gerade die erste Anlaufstelle gewesen.
Genau, also ich denke, es ist etwas anderes, wenn man in ein Ambulatorium oder in einen Notfall kommt und sagt, ich bin letzte Nacht Opfer von einem sexuellen Übergriff worden, ich bin vergewaltigt worden, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, wenn man das relativ konkret gegenüber der Polizei kommuniziert, wo dann sofort alles lostritt.
Ja.
Oder auch auf einem Notfall ist möglicherweise ein anderes Vorgehen, als wenn man zuerst das mal in Anführungszeichen muss erarbeiten, was genau passiert.
Also was ein Learning daraus wäre, wenn du...
Ja, das Learning kann natürlich durchaus sein, dass man Das ist sicher auch ein Bestandteil von Schulungen in so Ambulatorien, dass man da auch vielleicht eine Früherkennung macht, gerade mit so Kohltropfen, dass man relativ schnell, im Zweifelsfall relativ schnell Blut-Urin-Proben
abnimmt. Ja, ja, gut, aber das wäre ja, also meine vorsorgliche Beweissicherung, ich meine, das kannst du ja nicht genug früh machen und nicht genug oft.
Mhm.
Also würde ich jetzt aus Reflex würde ich sagen, einfach mal sicher und dann schaut man.
Gut, was hat man gefunden?
Eben, also im Blut und Urin hat man dann eben nicht können GHB nachweisen.
Hat man Alkohol nachweisen?
Also beim Alkohol haben wir natürlich das gleiche Problem wie beim GHB. Das auch dort ist es erst 19 Stunden später zu abgenommen worden. Entsprechend ist es auch dort Abbau gewesen. Hast du den Wert noch in Erinnerung, wenn man es würde rückrechnen würde, was theoretisch möglich gewesen wäre?
Ja, also ich glaube, es gibt so die Faustregel, oder, dass man sagt, ich glaube, 0,1 bis 0,2 Gewichtspromille pro Stunde werden abgebaut. Da haben wir doch immer die schönen Tabellen, dass man ab 1,5 Promille sagt man doch von einem nachlassenden Kurzzeitgedächtnis, ab 2 Promille ist häufig Amnesie, da hat man aber auch deutliche Gang- und Sprachstörungen und ab 2,5 Promille, das ist ein schwerer Rausch mit Bewusstseinseinengung, da wird es dann richtig schlimm. Oder? Und ab 3,5 Promille in der Regel Lebensgefahr. Oder? Da kann man schon festhalten, objektiv, dass, oder wie siehst du das, es ist einigermaßen, wie ist darüber berichtet worden, über den möglichen Zustand von der geschädigten Person, wo ja früh herausgehoben hat, dass sie eher wenig Alkohol getrunken hat, gegen ein Bier, 2-3 Gläser Rotwein. Und andere Aussagen sagen, man hat auch einen Gin Tonic gebracht. Man sagt, die Leute sagen, sie seien fröhlich gewesen, eher angetrunken. Man sagt, glaub, Mitarbeiter von dem Restaurant, man sagt, sie seien nicht besonders auffällig gewesen. Also man ist sicher nicht rumgestürchelt und total betrunken gewesen und hat gelallt. Hast du dort, wagst du dich dort auf eine Aussage raus?
Nein, es gibt ja dann auch Fotos, wo vor allem Michel Binswanger in ihrem Buch diskutiert. Da sieht man schon Gläser mit unterschiedlichem Pegelstand.
Ja, eben also unterschiedliche Pegelstände, ich meine, das sind Laiendetektive. Ich kann einfach nur festhalten, es ist total schwierig, aus so subjektiven Zeugnis irgendwie daraus zu schliessen, wie betrunken man tatsächlich war oder nicht war. Das sind natürlich so Laborwerte oder so, sozusagen in dem Sinn Sachbeweiswerte natürlich wünschenswert gewesen. Da kann man keine Aussage mehr darüber treffen.
Nein.
Man kann aber sicher auch nicht sagen, finde ich, man kann nicht sagen, dass eine Person, dass die geschädigte Person irgendwie besonders spät ins Spital gegangen wäre, damit man nichts mehr könnte nachweisen könnte. Das war sicher kein Kalkül gewesen, nur schon wenn man eben um die Mitte kommen, vielleicht um 2 gemäß bestimmter Bericht gegangen ist und erst um 7 Uhr am Abend Blut abgenommen worden ist und Urin, kann man sagen, alles ist eigentlich einigermaßen unverdächtig, normale Vorgänge. Dass man am nächsten Tag nicht sofort am Morgen ins Spital zur Polizei rennt, sondern zuerst muss sich versuchen, memorieren, was ist passiert, ist normal. Für mich auch normal, dass das Kantonsspital bei so einer diffusen Situation nicht gerade alles liegen lässt und nur noch sich um den Fall kümmert und sofort Blut abnimmt, ist für mich auch nicht, also nicht irgendwie ein grobes Versäumnis, sehe ich jetzt nicht.
Er hat dann auch noch Haaranalyse genommen, nachdem Blut und Urin nichts ergeben hat. Da muss man sagen, natürlich bei einem einmaligen GHB-Einnahme. Also glaube ich auch nicht, dass man da in den Haaren etwas könnte finden.
Man kann aber überhaupt etwas finden, aber egal.
Ja. Ja, das ist sowieso ein grosser Unsicherheitsfaktor. Haaranalyse, dann hat man DNA ausgewertet, respektive man hat bei der Frau Spiess-Häcklin, jetzt wirst du wieder keine Freude haben, aber Vaginalabstrich gemacht.
Genau, da hat es einen DNA-Hit gegeben, oder?
Ja, da haben wir einen DNA-Hit. Und der hat dann mit der DNA von der tatverdächtigen Person übereingestimmt.
Genau, ich glaube auch an einem Kleidungsstück hat man auch noch DNA gefunden. Und ich glaube, das dürfte ja also objektiv, zumindest aufgrund von der Sachbeweise und auch was gewisse Zeugen berichtet haben, da dürfte das mittlerweile relativ unbestritten sein, dass es da zu einem körperlichen Kontakt gekommen ist zwischen diesen zwei Personen. Das kann man glaube ich so schon sagen, oder?
Ja. Ich zögere, es tut mir leid, ich zögere, weil ich weiss jetzt nicht, eben du hast... ja, wie sehen wir jetzt da, wenn ins Detail gehen in diesem Thema?
Wenn wir nicht.
Wenn wir nicht. Also verlassen wir das Thema von diesen Gutachten. Jetzt es machen ja beide Beteiligten einen Filmriss geltend. Also das Kerngeschehen haben beide nicht in Erinnerung.
Mhm.
Wie würdigst du in diesem Zusammenhang die Aussagen der beschuldigten Person?
Ich möchte auch die Aussagen der beschuldigten Person so gut wie möglich nicht würdigen, obwohl wir immer wieder jetzt in die Falle einfallen, versuchen, möglichst oben zu bleiben. Ich meine, es ist sicher, ich kann einfach, was ich kann sagen, oder was ich das Gefühl habe, es ist richtig, dass man sofort Aussagen gemacht hat, dass man da gewisse Klarstellungen gemacht hat. Weißt du, Filmriss, nicht Filmriss. Ich meine, es braucht relativ viel. Wenn es nur Alkohol gewesen wäre, braucht es relativ viel, dass beide einen Filmriss haben, eine Stunde, nicht mehr genau wissen, was passiert ist, dass man nicht zumindest in groben Zügen weiss, gewisse Flashes hat, was passiert ist. Finde ich jetzt eher auffällig von beiden, oder?
Vor allem,
und dann müsste wie fast beiden etwas gemischt worden
sein. Wenn es eben nicht aufgefallen ist, dass es stark torkelt, oder?
Richtig.
Ja.
Ist das schon...
Andererseits, oder? Scheinbar ist es ja dann bei dem sich näher gekommen, haben sich ja beide Verletzungen zugezogen. Was ja dann auch wieder doch für...
Ja, richtig. Und es sagt eben auch jemand, wo, es sind doch zwei Dänige, die... Nagschuhe, der besonders gewunderfitzige, und wollen der kleine Zug ganz genau wissen, was jetzt da passiert ist. Zwischen den sind doch beide verheiratet. Jesus Gott, oder?
Das ist ein halt katholischer Kanton.
Ja, genau. Und dann ist man dort, sind die zwei Gewunderfitzen, sind dort vermutlich auch nicht wirklich top nüchtern und sind dort nachgestellt und sind bei die Sagen, wo mit Captain's Lounge kommen, haben dort einen umgeschossenen, umgekippten Tisch gesehen.
Ja. Oder? Aber es sei super leislich gewesen. Also sie haben ja dann nichts gehört.
Ja, und gut. Ja, genau, aber immerhin haben sie das gesehen. Es gibt den Blitz von der Yolanda Spiess-Häcklin, wo sie auch sagt, etwas mit Umkehren, mit hellem Licht.
Hat der Beschuldigte noch von einer dritten Person, die anwesend ist.
Ja.
Wo dem von Zeugen gesagt wurde, ist ja zu dem Zeitpunkt...
Klare Entlastung,
Klare Entlastung.
Ja, ich meine, hey, es kann bei beiden Erinnerungslücken, gibt es oft vielleicht Trauma passiert, traumabedingt kann es allerdings lücken. Es kann tatsächlich, wenn man sehr viel getrunken hat oder Betäubungsmittel hat, freiwillig, nicht freiwillig. Und es kann natürlich auch ein Kalkül, eine Verteidigungsstrategie sein von einer beschuldigten Person. Es kann aber auch eine Rechtfertigungsstrategie sein oder ein Versuch von einer Vertuschung von anderen Personen, wenn man so etwas nicht mehr kann stehen. Aber das ist so ein Potpourri an Erklärungen. Da bist du bei weitem nicht möglich, sich dafür auf eins festzulegen.
Nein, da kannst du nur Hypothesen aufstellen. Weißt, dann hast du ja auch noch das Telefon der zwei Protagonisten, bevor es überhaupt zu diesen Einvernahmen kommt.
Ja.
Und natürlich, wenn du als beschuldigte Person weißt, das Opfer hat keine Erinnerungen mehr.
Dann gehst du auf das. Dann gehst du auf keine Erinnerung.
Nein, dann würde ich jetzt empfehlen, die Aussage verweigern. Mhm. Weil man muss ja erstellen, das und das ist dann und dann im Detail passiert.
Mhm, mhm.
Aber eben, nein, wir sind auf Hypothesen
zurückgeworfen. Und schlussendlich können wir eigentlich schon fast ein bisschen den Kreis schliessen. Mit diesen Hypothesen, wo wir sagen, mit diesen vielen Sachen, die wir nicht wissen, mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, ist das ja ein klassischer Indubio.
Das können wir, ja. Ich schlage eh vor, dass wir vielleicht die Einstellungsverfügung mal auch noch im Detail anschauen. Zum schnell abrunden, also man hat dann auch die Nattels ausgewertet von der beiden Betroffenen und hat geschaut, mit wem haben sie telefoniert. Das hat dann aber auch sehr gut übereingestimmt mit den Aussagen, die sie gemacht haben. Was dann auch noch interessant ist, man hat auch geschaut, nach was Yolanda Spiess-Häcklin gegoogelt hat. Und das hat sich dann relativ gut geschlossen mit ihren Aussagen. Also sie sagt ja zum Beispiel, ich gehe aufs WC und habe nach einem Fahrplan gesucht. Und du siehst, dass sie tatsächlich das gesucht hat.
Mhm. Da gibt es, falls man würde die Aussagen würdigen, was man sich das anmassen, die Aussagen würdigen, gibt es in beide Richtungen, ich möchte betonen, in beide Richtungen Argumente, bei beiden, die für und wider tatsächlich erlebt spricht. Aber das machen wir natürlich nicht.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.